Chinalog, der China-Podcast mit Sabrina Weidmann. Wir werfen heute einen Blick auf eine ganz besondere Unterhaltungsindustrie, und zwar die Filmindustrie in China. Bis 2016 gab es noch Wachstumsraten, die bei jährlich so circa 35-48% lagen. Mittlerweile schwächen die sich etwas ab, aber dennoch kann man sich denken, beim Wachstum der chinesischen Mittelschicht, da bietet sich natürlich nach wie vor ein enormes Potenzial. Wer sich also hin und wieder vielleicht schon mal drüber gewundert hat, warum heute immer wieder mal eine China-Szene in einem Film vorkommt oder warum auch beispielsweise die Schauspieler Getränke oder Handys verwenden, die man bei uns gar nicht kennt, dann liegt es in der Regel daran, dass natürlich auch die Filmindustrie dieses Marktpotenzial, das da in China schlummert, aufgreifen möchte und natürlich dann auch möglichst viel Profit damit machen. Das gilt selbstverständlich dann auch für beispielsweise Hollywood-Blockbuster. Da kommen wir aber später noch dazu. Im heutigen Podcast darf ich Franz Rügamer, der unter anderem im chinesischen Namen Lü Feiliang benutzt. Und Franz ist Schauspieler, Drehbuchautor und auch Action-Actor, der in Deutschland und auch in China arbeitet. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Servus, schön, dass ich da sein darf.
Du bist ja jetzt momentan wieder in Deutschland. Du warst davor 2 Jahre als Schauspieler rein in China unterwegs. Und wenn du da jetzt mal so zurückdenkst, wie das alles angefangen hat bei dir, was war denn da so deine erste Rolle und wie kam das auch dazu?
Also der allererste Kontakt in die Richtung der chinesischen Filmindustrie ist bei einem Praktikum in Peking entstanden. Da hat meine Mitbewohnerin mich einer Agentin vorgestellt, die quasi für Filme so die Extras besetzt. Und leider Gottes hat zu diesem Zeitpunkt das nicht geklappt, dass ich mit ans Set konnte, weil ich war tatsächlich zu groß für die Rolle, die sie mir angedacht hatten.
Das heißt, du warst größer als die chinesischen Mitspieler?
Nee, ich war größer als, oh Gott, wie heißt der wieder? Der mit der langen Nase? Ach Gott, jetzt habe ich einen Hänger.
Ich glaube, in China haben alle Ausländer lange Nasen.
Nee, der hat in 8mm hat er gespielt und... Okay. Nicolas Cage, genau.
Ah, okay.
Nicolas Cage ist nämlich auch 1,90 groß und ich hätte einer der Extras sein sollen, der dann in mittelalterlicher Ritterrüstung da neben ihm steht und ein paar Leute kaputt macht. Der Regisseur wollte aber nicht, dass da jemand auf Augenhöhe mit ihm ist, damit er halt noch wesentlich präsenter in dieser Menge dann dasteht. Deswegen hat das leider nicht geklappt.
Okay.
Aber nachdem ich dann mein Praktikum fertig hatte und eigentlich schon wieder in Deutschland zurück war, um meinen Master weiter zu studieren, habe ich ein Angebot bekommen, dass ich beim Jackie Chan Film als Extra für 2 Monate mitmachen könnte. Das war genau in der Prüfungsphase.
Wunderbar.
Und ich hatte mir dann gedacht, so, na gut, wenn du später mal deinen Enkeln erzählen willst, was du so gemacht hast, willst du definitiv nicht erzählen, ja, ich hätte die Chance beim Jackie Chan Film mitzumachen, habe mich aber doch dafür entschlossen, lieber die Prüfungen daheim zu schreiben. Und habe mich im Prinzip direkt in den Flieger gesetzt, bin rübergeflogen. Im Prinzip, als ich gelandet bin, kam von der Agentin die Nachricht, dass es Probleme mit der Produktion gab und deswegen ich jetzt nicht mehr an diesem Film teilnehmen kann.
Nein.
Das war erstmal ein bisschen ein Dämpfer, weil ich hatte das Geld, was ich damit hätte verdienen sollen, eigentlich dafür eingeplant, den Flug zu bezahlen, damit quasi so auf ein Nullsummenspiel rauskommt. Das war dann nicht. Aber das hat dann zu meiner ersten Rolle in China geführt, weil sie hat mich dann an einem anderen Set, der Film hieß Shenmue Bao Zhang oder The Treasure, ist immer noch nicht rausgekommen übrigens, seit 3 Jahren ist das Ding in der Postproduktion. Aber das war für mich eigentlich viel, viel besser, weil über diesen Film habe ich Timur und Anthony kennengelernt. 2 sehr gute Freunde von mir. Timur ist mittlerweile fester Bestandteil des Jackie Chan Action Teams. Und mit Anthony habe ich zusammen mittlerweile, ich glaube, 4 oder 5 Kurzfilme selber produziert. Wir haben an mehreren Sets zusammengearbeitet und dadurch ist zum einen hatte ich einen besseren Einstieg dann quasi in die Actionwelt der ausländischen Schauspieler-Community hier. Und zum anderen eine sehr schöne Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat.
Okay, das heißt, in China läuft so im Filmbereich eigentlich alles über Kontakte ab. Also so klingt das jetzt zumindest.
Im Prinzip. Genau, also normalerweise kennst du jemanden, also besonders für die besseren, besser bezahlten Rollen auch, musst du eigentlich jemanden kennen. Ohne einen Agenten oder ohne einen Casting Director zu kennen, kommst du da eigentlich kaum durch.
Okay, das heißt, wenn du jetzt jemanden im Team von Jackie Chan kennst, dann kommst du jetzt in jedem Jackie Chan Film vor?
Ach, schön wär's. Nee, aber also es schadet nie, wenn man Leute kennt, weil Action-Direktoren haben da, glaube ich, auch immer manchmal ein bisschen Wörtchen mitzureden, wen sie jetzt als Action-Darsteller nehmen. Und beim Jackie Chan-Film, die machen ja quasi alles aus dem internen Team. Und wenn dann einer der Teamkollegen, mit denen ich zum Beispiel schon mal zusammengearbeitet habe, dann einfach sagt, ach, den kenne ich, der ist gut, dann bin ich natürlich wesentlich weiter vorne in der möglichen Auswahl.
Und das hat ja jetzt auch schon geklappt, also auch wenn das damals dann beinahe mit deiner Studienkarriere kollidiert wäre, dann hattest du ja zumindest trotzdem noch die Möglichkeit, mal mit Jackie Chan zu drehen, richtig?
Genau, das hat sich allerdings erst, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre später ergeben. Da hatte ich dann meinen Master schon fertig gemacht und bin im Prinzip auf gut Glück nach China gezogen, um einfach mal zu schauen, wie gut das läuft, wie weit ich da in dieser Schauspielkarriere mich auch selber über Wasser halten kann finanziell. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das war sogar der erste oder der zweite Filmjob, den ich dann in diesem Zeitabschnitt bekommen habe. Auch wieder lustigerweise über Anthony habe ich diesen Job vermittelt bekommen. Mhm. Da waren wir beide Komparsen für den Film Kung Fu Yoga von Jackie Chan. Und Jackie hat mir tatsächlich sogar am Set einen Stuhl kurz rübergereicht, dass ich mich hinsetzen kann.
Ach, das ist ja nett von ihm.
Ja, super chilliger Typ.
Okay, und da hattest du aber dann keine Action-Rolle, also du durftest dich nicht mit Jackie Chan prügeln in dem Fall.
Leider nicht, ich hätte es mir gewünscht. Wobei, ich glaube, das wäre dann ziemlich in die Hose gegangen, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht professionell genug oder geübt genug mit Action-Choreografie.
Okay.
Und ich habe mir sagen lassen, wenn du bei Jackie die nicht professionelle Arbeit ablieferst am Set, gerade im Action-Bereich, bist du direkt weg. Aber wir waren schön in der hinteren Ecke rumgestanden, also ich war ein Security, der eigentlich wirklich nur rumgestanden hat und ein bisschen geguckt hat.
Okay. Wie stellt man sich das denn prinzipiell in China vor mit dem Thema Action Actor? Also man kennt ja so die Filme wie beispielsweise Crouching Tiger, Hidden Dragon. Das ist ja so einer der bekanntesten Filme aus China wahrscheinlich. Da laufen die ja über Taiwan. Dächer und ähnliches. Ist das jetzt auch was du machst oder eher weniger?
Halb, halb. Also leichte Trivia, Crouching Tiger, Hidden Dragon ist ja eigentlich eine Taiwan-Produktion.
Ah, okay.
Wobei je nachdem, wer jetzt zuhört, wird auch sagen, Taiwan gehört zu China oder Taiwan gehört nicht zu China. Da ist ja die Kontroverse groß. Ja. Also was die gemacht haben, ist halt hauptsächlich mit Wirework. Das heißt, du hast so eine Art Kran, bist in einem Harnisch drin und wirst dann an den Seilen da ein bisschen hin und her gezogen, dass das so aussieht, als ob du wirklich weit springst. Wirework habe ich selber, glaube ich, 2-3 Mal gemacht nur. Es gibt auch einen sogenannten Wire Pull. Das heißt, dann hast du wenn du zum Beispiel mit einer Schrotflinte abgeschossen wirst und dann so 2 Meter nach hinten wegfliegst, das kannst du aus eigener Kraft vom Sprung gar nicht machen. Das heißt, da hinten stehen dann 3-4 Leute, die an dem Seil ziehen und dich halt einfach so voll nach hinten wegreißen.
Okay.
Dass das ein bisschen cinematografisch wertvoller ausschaut. Was wir tatsächlich für einen Film aber mal gemacht haben, das war so ein Parcoursfilm. Da sind wir in so einer alten, ich glaube Zementfabrik oder irgendeine alte Fabrik, sind wir auf die Dächer hoch und sind dann quasi teilweise, haben wir 2 bis 3 Meter Drops gemacht von den Dächern. Das war dann ohne Wire.
Wenn ich mir das jetzt gerade richtig vorstelle, dann heißt das, dass du für eine Schauspielergage auch mal 3 Meter in die Tiefe springst.
Wenn es sein muss und wenn die Umstände entsprechend gut sind.
Okay. Wie ist es denn da prinzipiell auch mit der Konkurrenz, die aus China kommt? Wir haben ja jetzt eine riesige Filmindustrie in China natürlich. Wir haben aber auch wahnsinnig viele Menschen, die dort leben. Und jetzt kann man ja so ein Stück weit davon ausgehen, dass da jeder so ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Also Filme produzieren, Schauspieler werden, Stuntman werden. Ich vermute jetzt mal, da ist zum einen wahrscheinlich die Konkurrenz unter den Chinesen sowieso wahnsinnig hoch, aber wahrscheinlich dann auch unter denen, die den Markt erkennen und dort dann ihre Karriere versuchen. Also gerade jetzt auch die westliche Konkurrenz, mit der du vermutlich auch in China zu kämpfen hast.
Ja, wobei die westliche oder sagen wir mal die Foreign Actors, die in China unterwegs sind und gerade aus der Stunt-Community, ich würde sagen, wir sind vielleicht ein Kern von 200-300 Leuten da drüben, also zumindest in so Shanghai und Peking. Es ist klar, es ist auch hart umkämpft, weil die Rollen für Ausländer in dem Sinne einfach nicht so viele sind. Aber im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, wo ich ja, ich sag mal, mein Körpertyp, mein Aussehen, meine Fähigkeit, meine Art zu spielen, habe ich halt immer direkt ein paar tausend Leute, mit denen ich mich da normalerweise konkurriere. Und in China habe ich halt zumindest schon die Chance, dass ich mal bis zum Caster vorkomme und halt auch persönlich zum Vorsprechen geladen werde.
Jetzt hast du aber trotzdem den Weg gewählt, wo du gesagt hast, du kommst jetzt erstmal wieder zurück nach Deutschland, beziehungsweise momentan bist du ja jetzt auch hier. Gehst du dann wieder zurück oder machst du jetzt hier erstmal weiter oder was ist denn auch dein Plan?
Also der Plan ist aktuell, mich ein bisschen neuer zu positionieren, weil China ist ja recht patriotisch tatsächlich. Also die sind auch sehr stolz darauf, Chinesen zu sein und dadurch hast du als Ausländer eigentlich nicht die Chance, in China wirklich groß zu werden. Es gibt zwei, drei Ausnahmen, wo es Ausländer in China wirklich zu großem Ruhm gebracht haben. Das sind aber auch normalerweise Leute, die einen unfassbar hohen Chinesisch-Level haben. Also die sprechen das Chinesisch tatsächlich weit besser als viele Chinesen auch.
Also mir fällt da jetzt spontan auch The Wolf Warrior 2 ein. Das ist ja ein Film, der jetzt letztes Jahr der absolute Kassenschlager in China auch war. In dem Film selber geht es ja darum, dass die Chinesen hier die Retter sind, die zum einen ihre Landsleute retten, aber gleichzeitig auch noch die oder zumindest eine Gruppe von Afrikanern vor Rebellen beschützen. Gleichzeitig ist aber natürlich auch eine Liebesgeschichte mit in dieser Story. In dem Fall ist das ein chinesischer Ex-Soldat, der mit einer Amerikanerin zusammenkommt. Also die verlieben sich. Die wiederum spricht ja tatsächlich perfektes Chinesisch. Ist das dann üblich, wenn man tatsächlich solche Top-Rollen bekommt? Oder wird das auch beispielsweise dann nochmal im Nachgang nach besprochen oder ähnliches?
Also du meinst quasi, ob es neu synchronisiert wird?
Ja, genau. Also ich hatte mich schon gewundert, dass das ja wirklich, also oder sind es einfach Schauspieler auch, die beispielsweise in China aufgewachsen sind und dann dort solche Rollen auch bekommen, weil die eben so perfekt in ihrer Sprache sind?
Teils, teils. Das ist, wie gesagt, das kommt wieder auf die Produktion an, kommt drauf an, wer der Schauspieler, die Schauspielerin ist. Ich kenne tatsächlich, das muss ich überlegen, ich glaube ein, zwei Kollegen von mir, die sind in China aufgewachsen und die sprechen auch, also zumindest für meine Ohren, perfektes Chinesisch. Bei solchen Leuten muss natürlich dann nicht nachgedubbt werden. Aber für alle, auch die, die, ich sag mal, relativ gutes Chinesisch sprechen, da würde ich jetzt mich dazu zählen, weil es gibt für mich auch immer noch genug Worte, wo ich nachfragen muss oder einfach so ein paar Lags in der Aussprache, wo dann einfach von vornherein von der Produktion gesagt wird, wir wollen diesen ausländischen Akzent auch gar nicht haben, oder es ist auch nicht wichtig, wie du sprichst. Ich habe eine Kinofilmrolle auf halb Englisch, halb Chinesisch reingesprochen zum Beispiel, weil von vornherein die Ansage kam, egal wie gut dein Chinesisch ist, es wird nachsynchronisiert. Das war ja früher auch, gerade bei den Hongkong-Produktionen, da gibt's auch eigentlich diesen Witz, oder ne, eigentlich nicht den Witz, es ist eine Tatsache, dass die Schauspieler überhaupt keinen Text gesprochen haben. Die haben tatsächlich von 1 bis 15 oder 20 gezählt, dass sich die Lippen bewegen. Und der Text wurde quasi von einem Synchronsprecher später reingedubbt.
Okay.
Also die haben jetzt bei den Produktionen, bei denen ich war, haben sie es schon richtig gesprochen. Mhm. Bei einer Produktion war es so, der hat halt teilweise auf Englisch, teilweise auf der Hongkong-Dialekt hat er gesprochen, weil er war kein Festland-Chinese. Mhm. Und ich habe nochmal gefragt, ob das dann nicht irgendwie Probleme macht in der Bearbeitung später. Und er hat gemeint, nö, wird eh alles neu vertont. Und ist halt auch bei vielen Produktionen so, gerade wenn die nicht in Peking laufen, wenn die dann zum Beispiel einheimische Schauspieler haben, die halt dann auch einen entsprechenden Akzent, Heimatdialekt haben, der sich in das Mandarin mit einschleicht, ist es einfach eine gängige Praxis, das von vornherein schon so festzulegen, dass es eh nachsynchronisiert wird.
Okay. Ist es nicht da ohnehin so, dass ein Großteil der Actionfilme bzw. die Actionfilmindustrie eigentlich aus Hongkong kommt, oder liege ich da falsch?
Also also was wir normalerweise als die Actionfilme von China kennen, das ist eigentlich zu 95-90% Hongkong-Produktionen. Also
ich würde jetzt mal der Mehrheit der Deutschen unterstellen, dass die hauptsächlich Bruce Lee geguckt haben und Jackie Chan kennen. Und soweit ich weiß, sind das alles Hongkong-Produktionen.
Also auch Crouching Tiger, Hidden Dragon hat man ja gerade, ist ja eigentlich Taiwan. Wolf Warrior 2 war jetzt tatsächlich eine chinesische, also Festland-China-Produktion. Allerdings, und da muss ich mich jetzt drauf verlassen, dass ich richtig informiert wurde von meinen Kollegen, hatten die Leute aus Hollywood da die Distanz gemacht haben, also von Action-Director bis hin zu den Leuten, die tatsächlich auch die Distanz gemacht haben, waren das quasi größtenteils Hollywood-Leute und vielleicht ein paar Chinesen, die dann auch im Stunt-Team noch mitgearbeitet haben.
Okay, also gibt es hier wahrscheinlich auch eine internationale Zusammenarbeit in der Filmbranche. Wenn man sich die chinesische Filmbranche an sich anschaut, dann werden da ja mittlerweile etliche Themen gar nicht umgesetzt, beziehungsweise es gibt auch diese Beispiele internationaler Blockbuster, also wenn man sich einfach hier mal James Bond anschaut, die dann auch vor der Ausstrahlung in China tatsächlich nochmal abgeändert werden. Also ich kann mich noch erinnern, dass es damals bei Skyfall einen ziemlichen Eklat gab, weil selbst die Chinesen das total daneben fanden, dass da etliche Szenen dann für die chinesischen oder für den chinesischen Filmmarkt rausgeschnitten wurden.
Ja, das ist halt von der State Agency for Radio, Television and Film. Die haben ja da Richtlinien rausgegeben, was in einem Film was in dem Film rein darf, was nicht rein darf, was absolutes Tabuthema ist. Da gehören ja dann Themen zu, weil Homosexualität darf nicht angesprochen werden. Alles, was im Bereich Geister, Horror ist, ist nicht gern gesehen. Sex, Drogen, Alkohol oder auch das... dass es korrupte Politiker gibt, die damit durchkommen. Das ist ein absolutes No-Go. Wenn ein Politiker in einem chinesischen Film korrupt ist, muss er erwischt werden. Also du darfst nie mit deinem Verbrechen Erfolg haben. Das ist so eine ganz große Sache.
Das heißt, die Regierung schreibt dann den Storyplot schon vor.
Quasi. Also es gibt Regularien, an denen wird das dann geprüft. Das ist halt auch wieder so ein bisschen diese chinesische Art und Weise, Gesetzestexte zu schreiben. Mhm. Diese wunderbaren Gummiparagraphen, wo es halt auch immer ein bisschen darauf ankommt, wer legt die gerade wie aus, weil die keine eindeutige Definition haben. Und das ist das Problem für die meisten Studios ist halt, wenn die jetzt einen Film produziert haben, der fertig ist und der dann abgelehnt wird, dann ist es für die natürlich ein ziemlicher finanzieller Rückschlag, den sich viele einfach nicht leisten können auch. Und deswegen sie dann tatsächlich relativ oberflächliche Filme einfach machen, die aber halt den Bürokraten da, die das bewerten, gefallen.
Das ist ja dann auch eine Sache, ob die Filme jetzt tatsächlich in China produziert werden. Der andere ist ja, wenn die aus Hollywood beispielsweise kommen, also einfach internationale Filme sind, weil es da ja auch eine Begrenzung gibt, wie viele Filme tatsächlich in China jährlich ausgestrahlt werden. Weißt du dazu mehr?
Ich habe jetzt die exakten Zahlen nicht im Kopf, aber es waren relativ wenige Filme, die jährlich zugelassen werden. Ich meine, die Zahl war irgendwas zwischen 15 und 40 Filmen. Mhm. Aber da gibt es quasi eine Möglichkeit, das zu umgehen, dass man dann als ausländische Filmproduktion sagt, man macht ein Joint Venture mit einer chinesischen Filmproduktion. Und das muss ich gerade überlegen. Es gibt nämlich eine unterschiedliche Richtlinien für Kinofilme oder Online-Filme, Webserien. Bei den Webserien sind sie ein bisschen laxer, sind sie ein bisschen freigebiger, was man machen darf. Aber zum einen gehört dazu, es muss ein gewisser Prozentsatz der Produktion muss tatsächlich in China stattfinden mit chinesischer Crew. Mhm. Es muss auch ein gewisser Prozentsatz der Hauptcast müssen Chinesen sein. Chinesen dürfen eigentlich nicht die böse Rolle spielen. Ich meine, entweder in Transformers oder in Pacific Rim haben sie auch wieder diesen sogenannten Alibi-Chinesen reingebracht. Und zwar gibt es dann irgendwo so für die chinesische Version eine Textzeile, wo einer der Wissenschaftler sagt, ja, dank unserer chinesischen Freunde, die uns ihren Satelliten benutzen lassen, konnten wir den und den jetzt aufspüren, was weiß ich. Aber wo man halt auch quasi im China der chinesischen Regierung gerade auch einen gewissen Status zuspricht. Also das sind halt so Kriterien, die man erfüllen muss. Und dann hat man aber auch diese Hürde, dass man in diesen 15 bis 40 Filmen, die halt nur jährlich zugelassen werden von außen, nicht mit reinfällt. Für diese Joint Ventures gibt es quasi kein Limit. Für die anderen, da muss man halt dann hoffen, dass man durchkommt.
Okay. Es gibt ja auch so typische Beispiele, durchaus im Zeichentrickbereich auch, beziehungsweise dann diese Verfilmungen von, ich weiß jetzt nicht, ob Kung Fu Panda von Disney ist oder wem auch immer, aber Kung Fu Panda ist ja so einer der Kassenschlager auch. DreamWorks, okay.
Nee, also Kung Fu Panda, der dritte Teil, war ja, meine ich, auch eine Co-Produktion dann am Ende. Bei 1 und 2, meine ich, waren es noch die Hollywood-Produktion, wobei Jackie Chan den Monkey ja spricht. Und ich meine mich zu erinnern, dass das es halt quasi so ein bisschen einen Aufschrei in der chinesischen Community gab, von wegen, dass ein ausländisches Team diesen Spirit oder diese Kultur des Kung Fu dermaßen gut dargestellt hat, wie es kein chinesischer Film oder nur wenige chinesische Filme bisher geschafft haben.
Also ich habe ja diesen Hype selber auch schon erlebt. Ich meine, wenn man in Chengdu ist, da ist ja alles voll mit Pandas, weil es ja diese Panda-Aufzuchtstationen gibt und überall kann man irgendwelche Werbeartikel auch kaufen und da steht natürlich auch Kung Fu Panda immer im Zentrum. Also da hat man so den Eindruck, der wurde speziell für China gedreht und alle lieben Kung Fu Panda und jeder kennt die einzelnen Textzeilen auswendig und also klingt nach einem riesigen Hype auch.
Ja. ich weiß nicht, ob sie das speziell für den chinesischen Markt geschrieben haben. Ich meine, klar, kann eine taktische Entscheidung gewesen sein. Aber ich meine, da muss ich DreamWorks sagen, also die haben einfach auch ein sehr gutes Gefühl für packende Stories und für schöne, ja, so ein bisschen die Moral, die sie mit rüberbringen dabei. Die ist eigentlich immer sehr schön.
Was fallen dir denn spontan für Filme auch ein, wo man sagen kann, da kann man tatsächlich auch was aber über das chinesische Filme machen, die Filmbranche, beziehungsweise auch die Kunst in den chinesischen Filmen was lernen? Gibt es irgendeinen, den du empfehlen kannst?
Shara Gungmin wäre jetzt einer meiner absoluten Lieblinge aktuell. Das ist quasi ein Remake von 12 Angry Citizen, 12 Geschworene. Also die Originalversion aus den USA, 12 Geschworene müssen darüber diskutieren oder diskutieren darüber, ob der angebliche Täter aus der Verhandlung, der sie gerade beigewohnt haben, schuldig oder unschuldig ist. Und nur einer ist der Meinung, dass er unschuldig ist und alle die anderen 11 sagen, nee, der hat's gemacht, die ganzen Beweise haben da hingezeigt. Und je länger sie diskutieren, desto mehr sehen sie, okay, ja, das passt ja eigentlich nicht ganz zusammen hier, da gibt's Ungereimtheiten, und je mehr dieser Zweifel an der Schuld des Täters wächst, desto mehr öffnen sich auch die einzelnen Geschworenen. Also jeder hat auch irgendwie so einen eigenen Punkt, über den er wütend ist, der sich dann im Laufe dieses Films entpuppt. Ich glaube, damals, also im Original war es irgendwas auch mit Rassismus war ein Teil, Arroganz, die Unfairness in der kapitalistischen Gesellschaft, dass man halt, wenn man Geld hat, einfach sich so ziemlich alles leisten kann, im Gegenzug im Arm ist. Und das haben sie extrem gut auch auf China übertragen. Einer, der richtig sauer ist, ist ein Taxifahrer, der quasi Probleme mit seinem Sohn hat. Es gab einen, so einen Shopbetreiber. Ich meine, du kennst ja diese ganz vielen super kleinen Shops, wo du irgendwie bisschen Wasser, bisschen was zum Naschen, bisschen Essen, Mehl und so Zeug kaufen kannst, diese kleinen Ramschläden im Prinzip. Und bei ihm war es zum Beispiel so, dass er sich überhaupt nicht wahrgenommen fühlt, dass keiner ihm auch nur den geringsten Respekt entgegenbringt, weil er halt einfach, er ist der Typ, der irgendein Zeug verkauft. Und das war einfach sehr schön mit diesem ganzen, also die ganze Inszenierung ist erstmal wunderbar, weil es alles in einem Raum eigentlich spielt. Es sind sehr gute Schauspieler, es ist tatsächlich mal nicht so überzogen. Also die chinesischen Filme haben leider Gottes oftmals noch so ein bisschen, man spricht von Bühnenspannung. Das heißt, auf einer Bühne musst du Dinge größer spielen. Du musst deutlicher sprechen, du musst lauter sprechen, weil du halt einfach eine gewisse Distanz bis zum Zuschauer in der letzten Reihe überbrücken musst. Im Film ist es eine ganz andere Spannung. Du kannst tatsächlich so im Film sprechen und agieren, wie du eigentlich mit einem normalen Menschen redest. Auch mit den ganzen Verschleifungen in der Stimme. Kommt natürlich auch ein bisschen wieder auf die Einstellung an, aber im Prinzip musst du nichts größer machen, als es ist. Da ist leider Gottes auch noch oft einfach dieses Bewusstsein dafür, wie die Kamera dich einfängt, nicht immer gegeben. Also das hat man in Deutschland auch noch, gerade die frühen Filme, 50er, 60er, da siehst du es noch ganz deutlich. Das ist eher ein Bühnenstück, wo eine Kamera nebenher läuft.
Von wann ist denn Shara Gungmin? Weißt du, was ich mir?
Ich meine 2014. Also der ist ziemlich neu, und ich habe mich nämlich echt gewundert, weil ich dachte eigentlich, dass es eine Taiwan- oder eine Hongkong-Produktion ist, weil es halt auch ein bisschen in die politische Richtung geht mit diesen Missständen, die angesprochen werden. Also Missstände dürfen eigentlich auch nicht unbedingt angesprochen werden. Da gab es auch eine Fernsehserie, ich überlege gerade, ich glaube Wardu hieß die. Quasi der Wurmnachbar. Das war eine Serie, die sich damit beschäftigt hat, wie dieser ganze Immobilienhype und die Wohnungspreise, wie die einfach durch die Decke gehen und wie das überhaupt nicht mehr bezahlbar ist für die meisten Menschen, sich in der Stadt oder auch außerhalb der Stadt noch ein bezahlbares Haus irgendwie zu finden.
Okay, und wurde aber trotzdem genehmigt und auch viel geguckt dann vermutlich.
Die wurde produziert, also ich meine, die wurde dann irgendwann abgesetzt, halt aufgrund dieser Thematik. Okay. Aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht ganz firm, wie die genaue Situation war. Ein Film, der jetzt zum Beispiel die chinesische Mentalität sehr, sehr gut einfängt und der tatsächlich auch von der Story her wunderschön ist, das ist mit Donnie Yen, der Film Yuan. Ah, Blödsinn, Ip Man, genau. Ich lese es immer im Mandarin-Chinesisch. Also Ip Man handelt von dem, ja nicht dem Begründer von Wing Chun, aber der quasi Wing Chun so ein bisschen zum Hype verholfen hat.
Ich glaube, du musst jetzt noch erklären, wer Wing Chun ist.
Wing Chun ist wie Taekwondo oder Karate eine
Okay, Kampfkunst. Also nicht wer, sondern was.
Genau. Genau, das ist ursprünglich war es eine Kampfkunst, die entwickelt wurde für Nonnen und arbeitet eher damit, dass du quasi ohne großen Kraft, also du nutzt eher die Kraft deines Gegners aus. Ich hab selber nie gelernt, aber es ist wurde quasi ursprünglich für Frauen gemacht und Ip Man wurde dann am Anfang auch so ein bisschen ausgedacht, so, ha, du machst Nonnen-Kung-Fu. Und dann hat er ihnen aber ordentlich eins auf den Deckel gegeben und dann war es auf einmal nicht mehr so cool für die anderen. Und dann haben alle auch gesehen, okay, wow, da, also es kommt ja nicht darauf an, welchen Kampfsport du eigentlich machst, sondern wie gut du deinen Sport machst. Ist übrigens auch eines der Originalzitate aus dem Film, weil der kommt, ich glaube, aus dem Westen oder so. Ich glaube, Ip Man war im Süden und der andere war im Norden. Und die kämpfen halt gegeneinander und Ip Man knallt ihn halt eine von Latz, wie es gar nicht mehr anders geht. Am Ende nimmt der Herausforderer sogar ein Schwert und will ihn attackieren, aber Ip Man nimmt dann quasi so ein Feder, so zum Abstauben, diese Feder.
Federpuschel, ja, keine Ahnung.
Und genau, so ein Federpuschel, genau. Und damit haut er ihm halt links und rechts einen auf die Goschen und besiegt ihn damit. Und dann und nachdem er geschlagen ist, sagt er dann so, ah, super, okay, jetzt wissen wir, dass das nördliche Kung-Fu besser ist als das südliche. Und Ip Man sagt, nein, nein, das Problem ist nicht Süden oder Westen, das Problem bist du.
Okay, ja.
Auf Chinesisch klingt es einfach ein geiler Bujinan Beide Wenti, Chinida
Wenti. Sehr schön. Okay, und alles mit Nonnenkunst und Federpuschel, aber okay,
genau.
Schön.
Der Film spielt quasi während der japanischen Besetzung, oder die japanische Besetzung ist ein großer Teil des Films. Und da kommt es halt auch wieder dieser Nationalismus oder dieser Stolz darauf, Chinese zu sein, sehr schön zum Tragen. Und zwar, um Essen zu bekommen, konnte man zu so einem japanischen Dojo gehen. Und wenn man einen der Schwarzgurte des, ich weiß nicht, Majors, Generals im Zweikampf besiegt hat, gab es halt einen Beutel Reis. Und nachdem die alle kurz vorm Verhungern waren, war das nicht verkehrt.
Okay.
Ip Man kommt halt auch hin und haut da, will eigentlich nur so einen Beutel Reis gewinnen. Und genau zu dem Zeitpunkt bringen sie aber einen guten Freund von ihm um. Und Ip Man wird stinksauer, sagt, er will jetzt 10 Leute gegen 10 Leute gleichzeitig antreten. Das passiert dann auch. Er macht sie alle glatt und am Ende ist dieser General wirklich beeindruckt, sagt so, hey, wie ist dein Name? Und Ip Man sagt halt, ne, ich bin nur ein Chinese.
Das ist aber auch so ein schönes Thema, das man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann, dieser Nationalismus in Filmen. Also mir hat man auch erzählt, dass bei Wolf Warrior, als der die erste Aufführung hatte, dass dann tatsächlich alle im Anschluss aufgestanden sind und die Nationalhymne gesungen haben. Also das ist ja was, das ist in den meisten anderen Ländern
kann ich mir vorstellbar,
dass ein Film solche Emotionen auch hervorruft. Also ich hatte jetzt auch schon so ein paar kritische Stimmen gehört in beziehungsweise auch gelesen dann im chinesischen Netz, wo es dann schon zum Teil drum ging, dass das einfach mittlerweile zu massiv ist und dann auch die chinesischen Zuschauer schon stört, weil die einfach sagen, okay, ein bisschen ist nett, aber was in letzter Zeit passiert, ist einfach viel zu stark übertrieben und alles zu sehr in Fokus. Also ganz zufrieden sind da wohl mittlerweile auch nicht mehr alle.
Ja. Es erinnert stark an die Ami-Filme, ich glaube an den 80er, 90ern, wo ja quasi immer irgendwie der böse Russe, der böse Deutsche was Blödes gemacht hat und dann kommen die Amis mit ihren MGs und ihren coolen Waffen rein und sind die einzigen, die wirklich moralisch einwandfrei handeln.
Du bist ja jetzt, wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, wieder zurück in Deutschland. Gibt es aktuell in China noch Filme, die demnächst rauskommen, wo man dich sehen kann? Oder wie geht es jetzt bei dir noch weiter, auch was das China-Business angeht? Ist da irgendwas momentan in Überarbeitung noch, was demnächst erscheint? Oder worauf dürfen wir uns freuen?
Also es gibt nach wie vor Shenmue Bao Zhang, warte ich seit 3 Jahren drauf, dass er rauskommt.
Ist da die Hoffnung noch da?
Die Hoffnung ist noch da. Die verschieben das jedes Jahr, aber dieses Jahr haben sie gesagt, jetzt bringen sie es wirklich raus.
Dann hoffen wir auf 2018, ist ja immerhin die 8 am Ende, ein Glücksjahr.
2008. Es gibt einige Filme, bei denen ich mitgespielt habe. Es gab auch eine australisch-chinesische Fernsehserie, in der ich in, ich glaube, 3 Episoden auftauche. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da nicht großartig hinten dran, diese Veröffentlichungen im Auge zu behalten, weil vom Rollenanspruch ist es leider Gottes so, dass man selten, ja, wirklich, wirklich mehr als eindimensionale, zweidimensionale Charaktere spielt. Ich sag mal, dadurch, dass ich dann, ich höre es normalerweise dann von Freunden, die dann da ein bisschen ein Auge drauf haben. Von daher, ich glaube, so 4, 5 Filme kommen noch raus, die werden aber hauptsächlich in China und auf Chinesisch rauskommen. Jetzt in Deutschland habe ich was Neues gedreht, das heißt Hedge Hunt. Okay. Das war ein sehr schöner, aber sehr harter Dreh auch. Da
das klingt nach Stunts.
Fast nicht. Also das war tatsächlich eine hauptsächlich szenische Rolle, wo ich auch mehrere sehr emotionale Szenen habe. Also ich spiele Anzo, der mit seinem kleinen Bruder und 2 Freunden in die Wildnis geht. Es ist alles so in einer postapokalyptischen Welt. Wir versuchen wir sind aus den Trümmern von einer Stadt oder wir sind aus so einem Stadtgebiet weg, um eine Kommune zu finden, die quasi im Wald relativ friedlich lebt. Finden die aber nicht und dann führt das zu Spannungen in der Gruppe und dieser ganze Vorgang. Es gibt 2, 3 kurze Kampfeinlagen, die jetzt aber, also keine großartigen Sachen mit Wirework, das sind eher so schnelle,
also eher langweilig,
kurze Geschichten, die da, nein, auf keinen Fall langweilig, das ist ja, nee, es gibt Filme, die haben den Fokus darauf, was der Kampf ist, dass du halt wirklich spektakulär mit hohen Tritten, mit viel Spin-Kicks, mit, keine Ahnung, du schmeißt jemanden durch 2 Tische durch, machst einen Ratchet-Pull durch irgendwelche Regale oder was weiß ich. Und es gibt Filme, in denen der Kampf quasi lediglich ein Mittel ist, um die Emotion oder um diesen Konflikt deiner Figuren nochmal zu unterstreichen. Oh, da fällt mir ein, es gibt doch einen Film, der heißt The Rookies. Da war ich hauptsächlich als Stuntmensch dabei, habe auch als Soldat und 2-mal als Laborarbeiter mitgespielt. Der ist mit Mila Jovovich. Habe sie leider am Set nicht gesehen, die war abgedreht, bevor ich gekommen bin. Aber der könnte international auch rauskommen, da müsste ich mal nachschauen.
Der Film davor war ein Kinofilm oder ein Fernsehfilm? Hedge Hunt.
Der Hedge Hunt, ist ein Kurzfilm, also Independent Kurzfilm, der jetzt produziert wurde. Da steht ein Serienkonzept dahinter und das soll dann quasi als Pre-Visual oder als dass man quasi einer Produktionsfirma das vorstellen kann, dass man zeigt, okay, das ist das Konzept vom Film, so sieht das aus, wenn es fertig gedreht ist, im Prinzip wie eine Pilotepisode fast.
Klingt spannend, dann werden wir auf jeden Fall die Augen offen halten. Wenn du dir jetzt heute jemanden, einen Schauspieler und auch eine Schauspielerin aussuchen dürftest, mit denen du zusammenspielen könntest, also ihr dreht zusammen einen Film, wen würdest du nehmen?
Oh, das ist eine gute Frage. Deutschland, China, England,
ich nehme jetzt mal weltweit. Und du musst es natürlich Chinesen nennen.
kann man mit Sicherheit auch. Ich meine, klar, Jason Statham bin ich ein riesen Fan von. Jürgen Vogel, Moritz Bleibtreu würde ich auch unfassbar gerne mal mit zusammenarbeiten. Jackie Chan, klar, der Mann ist eine Legende. Oder auch Chen Zedan. Also Chen Zedan ist Donnie Yen. Wäre auch sehr cool, da mal mit dem zu arbeiten. Oder Bryan Cranston, der die Hauptrolle in Breaking Bad gespielt hat. Und Anthony Hopkins.
Das waren jetzt aber alles Männer. Wir brauchen jetzt noch eine Frau.
Wir brauchen so eine Frau.
Darf auch eine Romanze sein.
Oh, ja. Jetzt muss ich überlegen, das muss natürlich eine gute Antwort sein.
Wir spielen der Person dann auch den Podcast zu. Also die richtige Antwort erhöht die Chance.
ich bin so schlecht mit Namen. Natalie Portman.
Das ist auch eine Standardantwort.
Das tut mir aber in V wie Vendetta hat sie mich maßgeblich beeindruckt. Das war einfach wunderschön, wie sie auch diese Szene, in der ihr Charakter quasi wirklich durchkommt, also wo diese Entwicklung direkt nach dem absoluten Tiefpunkt der Rolle das verarbeitet und zu ihrer Stärke macht. Also wo sie dann quasi hoch in den Regen rausgeht, das ist eine wunderschöne Szene.
Ich merke schon, wir haben nach diesem Podcast einiges zum Gucken. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auch wahnsinnig viel Erfolg für deine Karriere. Wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt und ich bin gespannt, was da alles kommt. Viel Erfolg und vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke dir auch.
Für alle, die jetzt Lust haben, den ein oder anderen Film doch mal anzuschauen, habe ich die entsprechenden Links auf meiner Website zusammengestellt. Die findet ihr unter Medien und dann in der Rubrik Bücher und Publikationen. Das war der Chinalog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.